Radio 1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie an diesem Sonntag, freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn es Ihnen jetzt schlecht geht, wird es Ihnen nach diesem Song wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter gehen. Aber Melancholie wird ja gefeiert. Wenn Ihnen das Herz gebrochen wurde, dann weinen Sie jetzt ruhig. Genießen Sie diese Art der Melancholie, des Leidens, der Katharsis, denn danach wird es bestimmt ganz lustig. Also, Memories, Gladys Knight and the Pips.
Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line?
Gladys Knight and the Pips und ihre Version von Memories. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Max Giermann, 40, Schauspieler, Komiker und Parodist. Fluch und Segen, dieses Ausnahmetalent. Wer von uns denkt denn wirklich noch an Stefan Raab, wenn er Stefan Raab sieht? Seit seiner parodistischen Performance in Switch Reloaded schiebt sich nämlich fast zwanghaft der wandelbare Max Giermann vor die Wirklichkeit. Geboren in Freiburg, studiert Giermann an der Hochschule für Schauspiel Ernst Busch in Berlin und tritt mit Leidenschaft als Clown auf. Sein komisches Talent spült ihn schließlich ins Fernsehen, wo er in verschiedenen Formaten prominente Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld, Klaus Kinski, Oliver Kahn oder eben Stefan Raab parodiert. Aber es steckt ja auch ein Max Giermann in Max Giermann und um den geht es heute. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, lieber Max, herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank.
Es wird Zeit, dass diese Leinwand mal beschrieben wird. Du bist ja sonst die Leinwand für andere Merkmale, andere Charaktere, Geräusche, Stimmen, alles mögliche, Bewegungen. Und über dich, der du ja das alles zur Verfügung stellst, aber auch Schauspieler ja bist, nicht nur Parodist, also ne, du ja, weißt, was ich, worauf ja, ich hinaus will. Ja. Über dich weiß man verhältnismäßig wenig. Findest du das ganz gut? Erleichtert dich das?
Ja, deswegen wollte ich dir jetzt auch gerade widersprechen. Man muss ja diese Leinwand gar nicht unbedingt so ausfüllen. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass man irgendwie, also beziehungsweise das heißt ganz gut, ich finde es gar nicht wichtig, dass ein Schauspieler als Privatperson bekannt ist oder so. Das sollen ja die Rollen, die ich spiele, sollen ja wahrgenommen werden und nicht ich als Privatmensch oder als Persönlichkeit oder das finde ich eigentlich nicht so wichtig und genieße das eigentlich auch, wenn ich noch ein Leben führen kann, wo ich normal in die U-Bahn steigen kann und in den Supermarkt gehen.
Ja, wenn sie fährt.
Wenn sie denn mal fährt in Köln, ja.
Weißt du, dass das ein Schlag ins Gesicht ist, zu Beginn einer solchen Sendung sowas zu hören?
Ja, ich weiß, Ich soll mich ja vor die Wirklichkeit schieben, das mache ich jetzt auch. Nein, aber ich bin gerne bereit, mich dir zuliebe komplett aufzublättern.
Oh, das wird schön. Ja. Das ist toll. Womit beginnen wir denn dann? Also die SZ nennt dich die bekannteste multiple Persönlichkeit im deutschen Fernsehen. Um da auch gleich nochmal zu sagen, das bist du ja nicht, diese Personen. Bist ja nicht du, du holst bestimmte Merkmale aus denen heraus. Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam, das immer wieder aufs Neue zu erklären, kann ich mir vorstellen.
Eigentlich nicht. Also es ist vor allem mühsam, das immer wieder aufs Neue zu machen. Also ich meine, ich mag meinen Beruf gerne, aber das ist schon ein ziemlich anstrengender Prozess. Und der ist auch mit viel Leistungsdruck verbunden, weil natürlich auch eine Parodie irgendwie nicht eine fiktive Figur ist, wo ich meiner Fantasie freien Lauf lassen kann und sagen kann, ich interpretiere das jetzt, wie ich möchte, sondern ich habe ja eine ganz, ganz klare Vorgabe und wirklich Hinz und Kunz können beurteilen, ob ich das jetzt gut gemacht habe oder nicht und das setzt mich natürlich unter Druck. So. Und da ich das auch ohne Hilfe mache, ist es natürlich dann immer, ich bin auch sowieso jemand, der viel Lampenfieber hat und schnell unter Stress leidet. Und deswegen ist es schon auch so eine ziemliche Anstrengung immer. Aber darüber zu reden eigentlich nicht. Also das finde ich sogar ganz angenehm, weil die Leute immer denken, das geht ganz leicht. Die Leute denken immer, man kann das oder man kann das nicht. Und die denken halt, hätte dieses Talent gerade gestern. Hatte ich wieder für eine Fernsehshow, sollte ich so Interviews geben. Und da hat mich der Kollege gefragt, ob ich mal ganz kurz, also ich sitze da mit Gabi Köster in der Jury, und ob ich ganz kurz mal eben auf die schnelle Gabi nachmachen könne. So, und das denken, glaube ich, viele, dass man das einfach so kann irgendwie. Und das ist bei mir halt überhaupt nicht der Fall. Es gibt viele Kollegen, die können mal eben so relativ schnell jemand erfassen und so nachmachen, so skizzenhaft irgendwie, und man erkennt dann den und lacht darüber. Das lag mir noch nie. Und
finde ich aber auch interessant. Ich wäre dieser Fehleinschätzung auch aufgesessen, wenn ich das nicht vorher gelesen hätte, dass du dich dazu schon geäußert hast. Weil tatsächlich kennt ja jeder von uns, und sei es damals aus der Schule, die Leute, die sofort Dialekte auch zum Beispiel beherrschen. Ne? Man weiß nicht, man möchte am liebsten so einen Reißverschluss nehmen, das Gehirn desjenigen mal kurz öffnen und gucken, wie machst du das? Was ist da los mit den Synapsen? Wieso geht das bei dem einen so schnell und bei dem anderen dauert es so? Oder überhaupt so ein Hang zur Parodie? Im Grunde ist ja die Parodie sowas wie die Karikatur.
Ja.
Und da schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis zu deinem ursprünglichen Berufswunsch, auf den wir aber etwas später erst zu sprechen kommen. Ich bin Cliffhanger. Ich möchte erst mal...
Ich bin so gespannt, was es ist.
Ist es A. Ich möchte erst mal kurz auf die Musik zu sprechen kommen, die du mitgebracht hast. Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen von dir, die mit... Komik oder Comedy, Markus Wort Comedy können wir es benutzen? Oder
ja, natürlich.
Zu tun haben, gehörst du nicht zu den Musikern. Also du bist wirklich die Minderheit, weil die meisten Menschen, die lustig sind und Comedy machen, sind aus irgendwelchen Gründen auch musikalisch.
Ja, da leide ich auch sehr drunter.
Werden wir auf den Grund gehen. Wir fangen jetzt mal an mit einem Song, da hast du als Stichwort geschrieben, da muss ich immer heulen. Und ich fand, das passt zu meinem Anfang. Ich habe ja auch so ein trauriges Lied gewählt.
Ja, fand ich auch.
Wir brechen die Menschen jetzt mal.
Wir machen immer einen richtig schönen Scheißnachmittag.
Schön. Du hast dir Jan Delay ausgesucht, Für immer und dich. Aber du kannst gerne noch was dazu sagen.
Ja, ich habe mir natürlich jetzt aufgrund der Sendungsanfrage dann mal ein bisschen so meine Playlist durchgehört. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich diesen Song, also dann bleibt man bei manchen Sachen so hängen und hört sich das wieder an. Und da ist mir eben auch aufgefallen, da habe ich dann wieder feuchte Augen bekommen. Das ist irgendwie, gibt es so Lieder, die lösen dann, also kennt ja jeder, so einen Trigger aus, und das ist halt einer davon. Aber ich mochte schon immer Jan Delay ganz gerne, also so von den deutschsprachigen, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Rappern. Er ist ja eigentlich kein Rapper, ist ja ein Jazzmusiker, würde ich sagen, aber ist er mir immer der Liebste gewesen, und ja, deswegen steht er bei mir oben auf der Liste sozusagen.
Letzte Frage, bevor wir es hören. Ja. Ist das, was getriggert wird, ist das ein Erlebnis, das du mit diesem Lied verbindest? Ich frage auch nicht, welches es ist. Oder ist es das Lied, weil es gibt ja auch manchmal einfach Lieder, die einem ohne irgendeinen Grund so tief treffen, dass man weinen muss oder glücklich ist? Oder?
Ja, also so ein bisschen beides. Ich glaube, es ist einfach die Musik einerseits, die das irgendwie, also den Gefühl auslöst. Aber ich glaube, in dem Fall ist es natürlich auch, weil es so ein Liebeslied ist, natürlich, dass ich da auch an meine Frau denke und mit der ich sehr glücklich bin und diese Glücksgefühle dann so freigesetzt werden. Ne?
Der Schauspieler Max Giermann ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn aus verschiedenen Sendungen und wahrscheinlich auf jeden Fall von Switch Reloaded. Und damit wir den Weg zur Person Max Giermann freiräumen, möchte ich wie eine Schneeraupe das aus dem Weg schaffen, was vorher vielleicht noch besprochen werden sollte, um mich ganz darauf einzulassen. Ist das in Ordnung?
Dann weg mit dem Dreck.
Weg mit dem Schnee, dem Schmutz. Also, wer entscheidet, welche Figuren von dir parodiert werden? Es gibt Redaktionen, sicherlich Redakteure, die dann sagen, hier, könntest du dir das vorstellen, Max? Oder kommst du mit eigenen Vorschlägen, wenn es um neue Figuren geht? Zum Beispiel der Kinski. Wer den noch nicht von dir gesehen hat, der sollte das nach dieser Sendung unbedingt tun. Klaus Kinski.
Nach, bitte.
Der Sendung, nicht jetzt. Auf jeden Fall.
Ja, ja. Oder parallel, das geht auch.
Nein.
Ja. Wie ist das tatsächlich so, dass die Leute auf mich zukommen? Weil ich bin jetzt ja nicht so, also da bin ich vielleicht zu faul, um mir jetzt selber in meiner Freizeit zu überlegen, wen könnte ich denn als nächstes parodieren? Mir fallen da auch ganz oft die Leute gar nicht so ein. Also es sind tatsächlich oft die Vorschläge, die mir von außen von Redakteuren und Producern an mich herangetragen werden oder Autoren. So war das auch bei Kinski zum Beispiel. Natürlich ist es mittlerweile so, dass ich da schon immer selber viel mitspreche, also auch zum Beispiel bei Extra 3 im NDR, wo ich auch parodiere. Da überlegen wir gemeinsam dann, welche Figuren da sich eignen könnten.
Hast du dir Sigmar Gabriel, also fällt mir jetzt gerade ein wegen N3, diesen Ausschnitt habe ich gesehen. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Aber denn das ist super.
Naja, also das ist tatsächlich auch so eine Figur gewesen, wo ich mich lange schwer getan habe. Also ob ich den machen soll oder nicht, weil ich glaube, ich hatte erstmal den Eindruck, ich finde da sicher keinen Zugang. Hat so gar nichts mit mir gemein und ist aber halt eine Figur, die für so ein Satireformat, so ein politisches Satireformat absolut geeignet ist. Ne? Und deswegen habe ich dann halt dann doch mal irgendwie so, bin ich mal so in Vorleistung gegangen, habe für mich mal ein bisschen rumprobiert und dachte, vielleicht klappt das ja doch. Ja. Und dann habe ich einfach, so ist es dann meistens, weil ich kann ja nicht die gesamte Arbeit schon im Vorfeld leisten. Deswegen sage ich dann halt meistens, ja komm, ich versuch's. So war es eigentlich fast immer. Ich glaube, ich habe irgendwie erst einmal eine Figur verneint oder abgegeben oder so.
Weißt du noch, wer das war?
Wer war es denn?
Vielleicht fällt es dir ja später ein.
Also bei Switch waren es ja immer wahnsinnig viele Figuren. Da haben wir da manchmal so ein bisschen, wenn man dann zum Beispiel wusste, bei Silbereisen wusste ich, dass Michael Kessler den unbedingt spielen wollte. Und dann macht es ja auch total Sinn, dass er ihn spielt, wenn er da voll Bock drauf hat. Und ich war da eher so ein bisschen indifferent. Das bin ich aber, wie gesagt, eigentlich bei allen Rollen so. Also weil in dem Moment, wo mir was vorgeschlagen wird, klopft sofort mein Herz höher, weil ich auch einfach wieder Schiss davor kriege. Mhm. Ja, weil ich wieder denke, oh Gott, was für so eine Mammutaufgabe, weil jede Figur schwer ist, egal wie leicht sie ist. Und so gesehen, also es sind eigentlich immer Auftragsarbeiten und das finde ich auch den Reiz an dem Job.
Ja? Ich finde das so interessant, weil man wirklich denkt, okay, das aus der Lameng, so würdest du das können und es hat also unglaublich viel mit Fleiß zu tun. Du nährst dich dem tatsächlich handwerklich.
Ja, also ich meine, das macht ja jeder anders und ich glaube halt, dass das auch so mein Erfolgsrezept ist, oder es ist ja kein Rezept, aber es ist halt so, dass ich es eben nicht einfach kann, sondern immer so hinhocken und das lernen. Und dann, glaube ich, bin ich gezwungen, mir mehr anzugucken, mir mehr anzuhören, genauer hinzugucken, es länger zu üben und dadurch wird es dann vielleicht auch besser und genauer als bei anderen, die das halt schon nach 3 Stunden so hinkriegen irgendwie. Also deswegen, also das ist für mich auch eine gute Erkenntnis, weil am Anfang, als ich mit dem Parodieren angefangen habe, dachte ich eigentlich, es wäre gar nichts für mich. Und ich habe halt gelernt, dass man durch Arbeit doch auch einiges kompensieren kann und erreichen kann, indem man sich halt in was reinhängt. So, und mittlerweile habe ich da auch relativ viel Vertrauen in diese Methode, die ich jetzt entwickelt habe. Also das heißt, mir ist auch klar, dass wenn ich dann zwischenzeitlich mal in eine Krise komme oder verzweifle oder denke, oh Gott, ich krieg den ja gar nicht hin oder so, dass das dazugehört, dass das eigentlich immer so, irgendwann gibt es diese Phase. Ich bin auch immer unsicher, das liegt auch, glaube ich, in meiner Natur, ich bin immer am Zweifeln und am
Aber sind das nicht ganz viele? Sind das nicht ganz viele Leute sowieso,
ja,
egal welchen
Fall.
Job sie machen?
Ja, klar, sicher, ja, sicher. So, und insofern, so da fängt man dann, irgendwann hat man so ein bisschen Selbstvertrauen, dass man es irgendwie vielleicht trotzdem hinkriegt. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, auch jetzt in diesem Jahr kommen wieder neue Figuren auf mich zu und da weiß ich auch schon wieder, das wird wieder Horror. Für mich persönlich, also ich hoffe nicht für die Zuschauer am Schluss. Aber wenn sich dann so auszahlt und wenn am Schluss die Leute dann solche Sachen beschreiben, so dass man, keine Ahnung, dass es unglaublich sei oder dass man da wirklich das Original vor sich sieht, das entschädigt dafür. Ne? Also das ist ja gar keine Frage. Also es ist auch so dankbar dann auf der anderen Seite, weil die Leute das wirklich lieben. Also zum Beispiel Sketch History, dieses, tolle Format finde bei ZDF, da habe ich irgendwie in der letzten Staffel, weiß nicht, 20 Tage irgendwelche fiktiven Figuren gespielt und einen Tag den Kinski und alle reden nur von Kinski. Also es
das
ist natürlich, andererseits ist es natürlich toll, dass man damit halt irgendwie so eine Nische gefunden hat oder irgendwie so ein Leuchtturmelement für sich gefunden hat. Ich glaube, man muss es eher positiv sehen und das genieße ich natürlich auch. Also so insofern will ich mich auch gar nicht über diese Arbeit beschweren. Ich will nur beschreiben, wie das halt so ist.
Ja, ein bisschen Schnee liegt noch auf unserem Weg, aber die erste halbe Stunde ist rum und tatsächlich würde ich danach erstmal zu dir und deinem echten, anfassbaren Leben gehen, bevor wir dann wieder zu irgendeinem angeklebten Bad kommen, weil 2-3 Fragen sind noch unbeantwortet. Diese erste halbe Stunde beschließen wir mit The Power of Love, Huey Lewis. Gib uns dazu doch nochmal ein Stichwort, bitte.
Ich finde den Song einfach cool und ich weiß noch, wie ich da damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dieser Song hat mich eigentlich geflasht. Das war so, fand ich das Beste an dem Film eigentlich damals. Und es gibt auch so Songs, die immer wieder, wenn man sie hört, immer wieder irgendwie dieses Gefühl heraufbeschwören. Mhm. Und das finde ich irgendwie, ich fühle mich immer so jung, wenn ich den Song höre. Also ich fühle mich dann immer genau, wie ich das erste Mal da zurück in die Zukunft geguckt habe. Ja, deswegen, der verbindet für mich so die Zeiten ganz gut. So.
Da bist du doch schon 40, ne?
Ja, scheiße.
Irre. Radio 1. Hörbar Rust.
Max Giermann ist heute hier zu Gast und ich habe ihn Little Dragon mitgebracht, Ritual Union. Ritual Union, Little Dragon, Radio 1, die Hörbar Rust, immer Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr. Und heute ist der Schauspieler und Parodist und Theaterschauspieler, wird ja jetzt wieder alles nochmal gesondert, bei Wikipedia zumindest, aufgeschlüsselt, und Theaterregisseur.
Ich glaube, ich habe noch nie geguckt, was bei mir bei Wikipedia eigentlich steht. Da steht Theaterschauspieler.
Alles, da stehen 5 Sachen.
Aha,
also okay. Schauspieler, Theaterschauspieler, Theaterregisseur.
Müsste ja eigentlich dann da stehen ehemaliger Theaterschauspieler, aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, aber man weiß ja nicht, ob es nicht nochmal kommt. Das Ehemalige,
ja, das
müsste
stimmt.
Man dann wieder aktualisieren. Man setzt lieber da
das
drauf.
Ist richtig.
Man beobachtet das, und wenn du dann irgendwann mal tot bist, dann kann man es immer noch schreiben. Danach nie wieder oder sowas.
Das stimmt, ja.
Aber pro Wikipedia, man wird ja nicht immer schlauer aus dem, was da steht. Ich weiß nämlich, dass du in Freiburg geboren wurdest, am Ufer der Dreisam. Ne?
Also ich wurde jetzt nicht am Ufer der Dreisam geboren, aber...
weißt du es? Hundertprozentig?
Also ich glaube nicht, dass meine Mutter in dem Fall lügt, aber... Ja.
Frag mal Moses Mutter, man weiß es nicht, wo man herkommt. So Dreisam habe ich so gedacht, habe ich wirklich so gut wie noch nie gehört.
Mm, ja, muss man auch nicht, ist nicht so ein reißender Strom, dass man... kennen müsste.
Ich helfe dir. Ich habe nämlich bei Wikipedia nachgesehen, weil ich meine Wissenslücken, ja, dazu werde ich ja auch immer wieder aktiv aufgefordert, schließen wollte.
Ja.
Und vielleicht könntest du das für den Hörer vorlesen. Na los.
Die Dreisam ist ein auf dem Namenslauf fast 30 Kilometer zusammen mit seinem etwas längeren linken Oberlauf fast 49 Kilometer langer Fluss in Baden-Württemberg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der Stadt Freiburg im Breisgau und zuletzt dem Landkreis Emding, da kommt übrigens meine Frau her, der nach insgesamt nordwestlichem Lauf bei Riegel am Kaiserstuhl von links und Süden in die Elz mündet. Mhm. Also das wusste ich alles überhaupt nicht.
Ich weiß
am wenigsten immer über die Gegend, in der man groß geworden
ist. Also ich finde diesen Satz als Erklärung wahnsinnig schwierig. Man muss da schon wirklich eine Karte vor Augen haben, um das zu verstehen.
Ja.
Gut, also die Dreisam. Bist du als Kind springt man in die Dreisam?
Schöner Name eigentlich für einen Fluss.
Ja, finde ich auch.
Die Dreisam klingt doch ganz schön. Ja.
Ja.
Kann man einmal kurz wirken lassen und dann weiterreden. Ja. Bitte? Wie war die Frage?
Springt man in die Dreisam? Ist das
nee, das ist eher so ein knöcheltiefes, sagt man, Plätschergewässer. Also es ist kein reißender Strom, wie gesagt. Also man kann da weder schwimmen noch... Also nicht mal hüfttief baden. Vielleicht, wenn es Hochwasser hat oder extrem starke Schneeschmelze im Schwarzwald, dann vielleicht ein bisschen mehr. Dann kann man vielleicht auch manchmal so mit dem Schlauchboot da langfahren oder so. Das haben manchmal früher Leute gemacht.
Was hast du denn gemacht
früher? Ich erinnere mich, wenn ich an die Dreisam denke, an eine Aktion, die ich mit meinem damaligen oder auch heute noch Kumpel, aber mit dem habe ich leider nicht mehr so viel Kontakt gemacht habe. Wir haben mal so uns eine Zeit lang für Videokunst interessiert und haben dann selber so Kunst, in Anführungsstrichen Kunstvideos gedreht. Und dann haben wir einen Video gemacht, nur mit Tischtennisbällen. Das war, genau, und die Tisch haben wir uns bei einer Firma irgendwie 1000 Tischtennisbälle bestellt und haben mit denen dann so verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel im öffentlichen Kaufhaus so eine Rolltreppe runterpurzeln lassen oder waren wir auf einer Baustelle und haben die dann durch so Baugerüste fallen lassen und dann haben sich so rhythmische Bilder ergeben und daraus haben wir dann so einen Film schneiden und dann haben wir eben auch einmal, weil mein Kumpel eben damals, der Tillmann, schöne Grüße übrigens, der wohnte an der Dreisam und da haben wir seine Tischtennisplatte in die Dreisam gestellt im Winter und haben dann da, haben das halt gefilmt so und keine Ahnung, also das war schon irgendwie skurril. Leider ist aus dem Film nie was geworden, weil das war ein Langzeitprojekt und irgendwie die Technik hatte uns dann überholt.
Aber immerhin wird jetzt klar, weil ich hatte so einen Zeitungsbericht aus so einem Kurbelarchiv noch, so ein schwarz-weiß Kurbelarchiv, weil sehr viele Fische angeschwemmt wurden mit Tischtennisbällen im Magen und man konnte sich das ganz lange nicht erklären, was das war.
Naja, da sind wir.
Da mussten wir dann Kernkraftwerke schließen und man wusste nicht, ob das Missbildungen sind, aber das wart ihr. Mhm. Eine ältere Schwester hast du und Eltern, die jeweils Kunsterzieher sind oder waren.
Waren, ja. Ja, meine Schwester ist Architektin, also die ist da so ein bisschen auf dem Pfad weitergegangen. Ich nicht, ich hatte das immer vor. Ich wollte eigentlich eben auch, also das hat man ja so ein bisschen, ich habe mich für Medienkunst interessiert, relativ früh, also so gezeichnet und gemalt habe ich schon immer, so bevor ich laufen konnte, habe ich, wie die meisten Kinder, mich sehr viel übers Malen und Zeichnen ausgedrückt. Das ist bei mir aber halt so geblieben, also bis ich angefangen habe zu studieren, dann hat das erst so ein bisschen nachgelassen. Ja, und dadurch war für mich immer so der Weg vorgezeichnet, dass man auch in die Richtung darstellende, gestalterische Kunst geht, also bildende Kunst sagt man auch.
Hattest du Kunst,
und,
LK?
Ja. Und
was noch?
Ich hatte Kunst und Englisch. Also eigentlich eine relativ einfache Kombination. Aber wie gesagt, also das künstlerische Ding war für mich eigentlich immer klar. Und dann eben in Verbindung, dass ich mir gesagt habe, vielleicht ein bisschen so mit Film hat mich schon dann auch so ein bisschen interessiert. Mhm. Und eben auch Videokunst fand ich ganz spannend.
Du hattest ja auch, glaube ich, einen sicheren Studienplatz schon. Ne?
Genau, und dann habe ich mich für Medienkunst beworben, ohne wirklich zu wissen, was man da genau macht. Aber ich fand, das klang irgendwie ganz cool.
Gibt es den Studiengang noch? Habe ich, glaube ich, noch
glaube
Medienkunst.
Schon, ja.
Was ist denn Medienkunst?
Ja, also so ganz, ich glaube, das ist halt wirklich so, also da fallen natürlich jetzt viele Untersparten drunter. Sowas wie eben Videokunst, kennt man ja aus jedem modernen Museum, dass dann irgendwie so Kunst- oder Soundinstallationen, die man nicht versteht, irgendwo in unseren dunklen Räumen dann installiert sind. Ja, und auf sowas stand ich halt irgendwie mal eine Zeit lang und dachte, das könnte eine ganz gute Verbindung sein aus der bildenden Kunst und ein bisschen was Moderneres mit Medien eben zu machen. Und aber wie gesagt, ich hatte da auch keine Vorstellung von. Das konnte man auch, glaube ich, nur, und das kann man bestimmt auch heute da noch studieren, am ZKM in Karlsruhe.
Mhm. Und habt ihr besonders stilvoll gelebt? Also Leute, die sich so mit Kunst und Architektur interessieren, Eltern im Elternhaus, das unterscheidet sich ja manchmal dann von anderen Elternhäusern, wo dann noch so Holzsitzbänke und alles ein bisschen rustikaler. Also habt ihr so Designerstücke zu Hause gehabt?
Oder? Nee, also ich meine, so die Kohle hatten wir jetzt nicht, um da irgendwie jetzt so im Luxus zu schwelgen. Aber wir haben halt immer, also meine Mutter hat auch immer selber ganz viel gemalt und wir hatten halt immer, also bis heute habe ich auch...
Abstrakt oder gegenständlich?
Abstrakt vor allem. Und auch ich selber habe immer gemalt, also auch in meiner jetzigen Wohnung hängen eigentlich nur selber, also aus unserer Familie halt Gemälde und Bilder. Ich habe jetzt auch gerade wieder angefangen, mein Atelier mir einzurichten, weil ich gesagt habe, ich muss da weitermachen.
Und
weil
wie malst du mit was für Farben?
Acryl, das Einfachste.
Und dein ehemaliges Kinderzimmer, ist das so, was ist daraus geworden? Ist das jetzt ein Atelier für deine Eltern?
Da liegen jetzt die Bilder meiner Mutter, also ein paar Bilder meiner Mutter drin, die müssen irgendwo gelagert werden. Und ansonsten ist es eher so ein Gästebereich, also wenn mal Gäste da sind, wird da eine Luftmatratze hingelegt, aber es sieht nicht mehr so aus wie ein ehemaliges Kinderzimmer. Finde ich aber auch ganz gut. Also ich glaube, da hätte ich keine Lust, dann da wieder zurückzukehren.
Coastal Love hast du mitgebracht von, ich kenne die Band gar nicht, Hon?
Ich auch nicht.
So
ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe die auch vorher nie gehört oder den ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich Hon oder On oder...
Honne geschrieben jedenfalls.
Schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail, wie man das ausspricht, meine Damen und Herren. So.
Hörbar@radio1 ist unsere Adresse. Und was ist das Stichwort für dieses Lied?
Ich finde, es ist so ein klassisches Lied, wenn man, das höre ich immer gerne im Auto, so habe ich immer Bock, ans Meer zu fahren und gerade jetzt bei dem Scheißwetter hat man da ja große Lust zu.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Schauspieler, dem Parodisten Max Giermann. In der Schule hast du jetzt gar nicht Lehrer nachgemacht, bevorzugt oder jedenfalls nicht mehr als andere, hast du mal in einem Interview gesagt. Ne?
Genau. Also ich habe, glaube ich, nur unseren Mathelehrer manchmal nachgemacht, damit haben wir alle nachgemacht. So, ja, genau.
Wie
also
hieß der?
Der hieß Herr Mäder.
Und ja, nein, ich werde dich nicht fragen, könnte mal raten, aber mach mal bitte Herrn Mäder nach.
Herrn Mäder kann ich, glaube ich, echt nicht mehr.
Was war denn mit dem? War der streng oder war der besonders lustig?
Das ist so gemein, weil der ist ja jetzt wahrscheinlich in Rente.
Nein, der ist nach Thailand ausgewandert.
Der war auch ein sehr, sehr netter Mann und auch ein guter Lehrer. Ne? Also das hat damit nichts zu tun. Ich erinnere mich nur an eine Situation, wo, keine Ahnung, er irgendwie genervt war, warum, weiß ich auch nicht, weil wir irgendwie blöde Fragen gestellt hatten. Und dann hat er gesagt, Kinder, hört mal bitte her, legt mal alle die Stifte weg. Hört mal bitte her. Wir haben alle so langsam die Stifte weggelegt nacheinander, haben aufgeguckt, wurden ganz wachsam. Was hat er jetzt zu sagen? Kinder, hört mal bitte her. Ihr dürft alles fragen, aber auch alles, aber jetzt nicht. Fand ich lustig. Aber wie gesagt, also ich merke das auch jetzt, wo ich hier, ich kann den gar nicht mehr nachmachen. Das ist,
und weißt du, was so komisch ist bei dir?
Gesprochen.
Es ist so komisch. Ich spüre ja, weil du das mit so einer Ernsthaftigkeit machst, das ist bei dir keine Koketterie. Aber ich glaube, du bist dir dessen wirklich nicht bewusst. Es mag ja Menschen geben, denen es sehr viel leichter fällt, irgendwas aus der La Meng plötzlich zu zitieren oder zu parodieren oder irgendjemanden. Und wer in der ersten halben Stunde zugehört hat, aufmerksam, der erinnert sich daran, du hast von dir selbst gesagt, das ist, für dich ist das eine totale Arbeit und ein Rangehen, handwerkliches und jetzt gar nicht unbedingt das Gefühl, da ein besonderes Talent zu haben. Wem würdest du das denn abnehmen? Also wer müsste dir das sagen, damit du spürst, dass du zu dem, was du da baust und woran du feilst und was du selbst noch dir erarbeitest, trotzdem extremes Talent hast?
Also das sagen mir ja viele. Also ich kriege da ja durchaus positiven Zuspruch.
Warum spürst du das
von allen
selbst
Seiten?
Nicht?
Ach, mittlerweile sage ich mir auch irgendwie, ja, vielleicht habe ich da auch ein bestimmtes Talent, aber mein Talent ist ja eher irgendwie, jetzt könnte ich mich auf Olli Kahn beziehen und sagen, von Talente, kannst du dir nichts von kaufen, ne? Der musste hart für arbeiten, hat er auch nicht. Genau das hat er nämlich gesagt. Und da hat er auch recht. Also Talent selber bringt einem ja nichts. Und ich will da gar nicht so viel drüber nachdenken. Gut. Also vielleicht habe ich dieses Talent, aber das ist irgendwie was für mich Ungreifbares. Mhm. So. Talent ist irgendwie ein komisches Wort und eine komische Sache.
Gut. Deine ältere Schwester war damals schon in der Theater-AG.
Ja, genau.
Dich hat das selbst, glaube ich, gar nicht unbedingt so dahingezogen. Also war nicht sie diejenige, die dich dazu sogar überreden musste?
Ja, total. Die musste mich da regelrecht hinschleifen. Und sie hat halt das in mir gesehen, denn sie wusste, das wird mir Spaß machen. Und es ist halt witzig, weil es war in der 9. Klasse und das ist halt heute noch genauso. Ich habe wirklich immer eine riesige Hürde zu überschreiten, wenn ich auf eine Bühne muss oder so. Es ist für mich wirklich schwierig, weil ich habe nicht dieses Naturell, ich brauche das nicht für mein Ego irgendwie, mich vor Leute zu stellen, mich zu produzieren, sondern es ist eher eine riesige Hemmung, das zu machen. Also man muss über seinen Schatten springen. Und es war damals auch schon so. Ich wollte nicht da mitmachen, aber als es dann losging und wir dann sozusagen diese erste Stunde hatten, haben wir so Übungen gemacht und Improvisationen und vor den anderen haben es vorgespielt und dann irgendwie bin ich plötzlich aus mir rausgekommen und alle haben gelacht und das war so, das war halt so ein Magic Moment, wo man irgendwie das Gefühl hatte, hey, da ist irgendwas in dir und die Leute mögen das. Und also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt an diesem Beruf, dass man halt dieses Feedback bekommt und dieses Lob bekommt und den Applaus. Es fühlt sich halt einfach gut an. Und und so fing das irgendwie an, dass ich mich in so eine Leidenschaft, also das trifft es halt schon wirklich ganz gut, dieses abgedroschene Wort, weil das halt auch immer was mit Leiden zu tun hat. Aber die hat sich dann halt so entwickelt, anfangs halt als Hobby und dann mehr und mehr hat sich das so als erstmal eine Schnapsidee, ob man das vielleicht weiterführt oder beruflich mehr draus macht und so wurde das dann schrittweise immer mehr.
Gehen wir nochmal auf das Feedback ein. Also wenn du jetzt sowas machst wie beim Deutschen Comedypreis oder überhaupt, du gehst auf eine Bühne, du hast Publikum vor dir, du tourst ja auch, dann kriegst du dieses Feedback natürlich unmittelbar ab. Und ich glaube, jeder, der jemals auf eine Bühne gegangen ist, kann das nachvollziehen mit diesem Lampenfieber. Das können wahrscheinlich auch Leute nachvollziehen, die eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten müssen. Ne? Die unglaublich gut sind in ihren Jobs, aber wissen, dass sie extrem ungern vor anderen stehen, um was zu präsentieren. Also da ist schon so manches Talent oder so manches Können nicht erkannt worden, weil die Präsentation einfach aufgrund der Nervosität so in die Hose ging oder so. Wenn du jetzt fürs Fernsehen arbeitest, ist das ja so eine Zeitverzögerung. Dann kriegst du zwar ein direktes Feedback von den Kollegen, von den Redakteuren, da geht es ja auch schon, dann kriegst du ja auch schon ein Gefühl für. Und dann wird es irgendwann ausgestrahlt. Und wie gehst du denn um mit dieser omnipräsenten Feedbackerei, die natürlich durch diese ganzen Social-Media-Geschichten so extrem schnell kommt? Du hast vorhin gesagt, man braucht es auch und man kriegt dann auch so einen Schub. Das ist ja auch toll fürs Ego. Das ist, muss man auch gar nicht relativieren, weil ich glaube, jeder findet es schön, wahrgenommen zu werden. Mhm. Und wenn er was tut und das wird als positiv assoziiert, das ist super. Aber wahrscheinlich gibt es auch Leute, die irgendwas zu meckern haben. Trifft dich das? Kommt das an dich ran?
Ja, also grundsätzlich schon. Also natürlich, klar, wenn man selber so dazu neigt, zu zweifeln und Sachen kritisch zu sehen, dann trifft natürlich Kritik immer genau die Kerbe. Und am Anfang war das auch wirklich ein Problem, als ich so angefangen habe mit YouTube und dem Kram, weil ich mir das echt zu Herzen genommen habe. Und dann ist es ja auch meistens so, dass man immer nur das Negative sieht, weil man es vielleicht auch sehen will. Schön, ja, total doof. Aber so dann, wenn dann einer schreibt irgendwie, was ist das für ein Depp oder keine Ahnung, finde ich das total scheiße, dann habe ich da wirklich mir das zu Herzen genommen so, ne? Und das ist natürlich völliger Quatsch, das darf man nicht. Und dann muss man halt auch erstmal lernen, dass man das ausblendet oder im Idealfall einfach gar nicht erst an sich ranlässt. Mhm. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ich lese die Sachen nicht mehr, die andere da schreiben. Ich gucke mir auch meine Sachen gar nicht mehr an. Habe ich früher auch gemacht. Ich habe mir meine Sachen immer angeguckt. Habe dann jede Sendung Switch angeschaut und mich dann auch währenddessen geärgert. Ach Mist, das ist ja irgendwie doch nicht so gut geworden. Oder hier hat der Schnitt vielleicht noch anders sein müssen. Oder da sieht man die Maske. Und also keine Ahnung, immer an einem rumgemäkelt. Bringt ja nichts. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Mhm. Also guck mir meine Sachen gar nicht an, interessiert mich auch nicht, guck das auch nicht gerne. Jeder kennt es, wenn er seine Stimme auf Tonband hört, also das wirst du ja auch gut kennen, mag man irgendwie nicht und ist auf der, wenn man sich selber sieht, ist es eigentlich genauso. Mhm. So, ich mache das nur dann, wenn ich zum Beispiel nochmal eine Rolle nochmal spielen muss, dann gucke ich mir das an, um zu schauen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen oder so, ne? Was kann man verbessern? Und aber ansonsten blende ich das aus und damit fahre ich auch deutlich besser. Also weil mir halt Kritik auch von außen, also und auch meine eigene, auch die ich mir selber gebe, dann die ist ja nicht produktiv, die bringt mir ja nichts und die ist dann nur so ein Abfuck.
Mit einem schöneren Wort könnte man diese erste Stunde eigentlich gar nicht beschließen, finde ich.
Ist jetzt der Schneeschaufler endlich durch, oder?
Ich glaube, wie bei so einem Hefezopf wird es sich immer mal wieder so kreuzen und es schneit noch ein bisschen nach. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, gut, beerdigen wir diese erste Stunde mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie begann traurig, sie ging traurig weiter und sie wird traurig enden. Denn das Lied, das wir jetzt spielen, das hast du dir ausgesucht und hast uns als Stichwort gegeben, könnt ihr meinetwegen vor allen Dingen auf meiner Beerdigung spielen. Welcher Song ist es denn nochmal? Ist es Paolo Conte?
Ja, genau. Also, weil es gibt ja, der Name Max ist ja nicht selten, aber da wird der Name ja besungen und das finde ich irgendwie, also da finde ich sehr schönes Lied und da finde ich mich auch irgendwie so ein bisschen wieder in dem Text da. Und ja, warum nicht? Also ich würde es gerne auf meiner Beerdigung hören, aber das wird nicht klappen.
Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schauspieler und Parodist Max Giermann ist heute hier zu Gast und ich habe ihn als Start der zweiten Stunde der Hörbar die Editors mitgebracht mit Sugar. Max Giermann hat in seinem Leben wahrscheinlich vieles richtig gemacht und vieles gut gemacht, auch wenn er selbst ein großer Zweifler und Kritiker seiner selbst ist. Wenn Sie jetzt erst einschalten, ich sage das einmal ganz schnell und gucke ihn dabei auch nicht an, weil ich glaube, er findet es ganz fürchterlich. Und vor allem rede ich so, als würdest du gar nicht im Raum sitzen, aber ich gucke ja eben so konsequent an dir vorbei. Wenn ich sage, Max Giermann, wenn Ihnen nicht sofort einfällt, wir essen das nochmal. Denken Sie an die beste Stefan Raab-Parodie, die Sie jemals gesehen haben. Karl Lagerfeld, Klaus Kinski, Reinhold Beckmann, Hugo Egon Balder, zahllose andere noch. Aber irgendwie möchte man dich dabei eben nicht ansehen, weil man das Gefühl hat, das ist so der ewige Kanon und der reduziert dich eben auf die Darstellung anderer Menschen. Dabei bist du ja auch noch selbst Schauspieler.
Ja, also wobei ich da ja auch andere Menschen, auch wenn es fiktive sind, verkörpere oder darstelle. Ja, ich bin aber auch nicht böse, wenn man mich darauf reduziert. Daher kennt man mich halt und damit hatte ich Erfolg und darauf bin ich auch stolz und da freue ich mich auch drüber, dass ich da Erfolg hatte. Also bin ich dir, kannst du mich ruhig angucken.
Jetzt guck ich dich wieder an. Du hast dein Abi super hingelegt in einem humanistischen Gymnasium, wo es noch richtig nur zünftig zugeht. Erste Fremdsprache Latein. Wir haben eben gerade, als die Musik lief, darüber gesprochen.
Also wir haben uns lateinisch über die Musik unterhalten, sozusagen. Ja.
Ja, wir haben alles durchdekliniert und sind dann zu dem Punkt gekommen, ja, sauber gemacht, 1,6 glaube ich sogar.
Das habe ich dir aber nicht erzählt, das hast du irgendwo rausgefunden. Sowas würde ich nie irgendwo angeben, das fände ich ja peinlich.
Naja, es steht auf deinem T-Shirt.
Ach so, ja, gut, okay, ich sage ja, T-Shirt.
Fragen Sie mich nach meinem Abiturschnitt, also klar, dann tue ich dir den Gefallen.
Ja,
auch,
ja. Genau. Ja, 1,6 drauf.
Sehr, sehr gut, aber gar nicht jetzt unbedingt, weil du sehr gut.
Ja, ich brauchte das im Übrigen auch nie, das war ja völlig von Arsch. Ich habe ja mein Abi gar nicht gebraucht, Schauspielschule, also da glaube ich, brauchte man es nicht zwingend. Also wenn man es nicht hatte, dann musste man eine besondere Begabung nachweisen, also. Aber die musste man ja eigentlich eh nachweisen bei diesen Aufnahmeprüfungen. Insofern, das Abi, das hätte ich mir alles schenken können. Also ich meine, schenken, ich bin ja froh, dass ich es gemacht habe, aber ich hätte mich nicht so reinhängen müssen.
Deine Eltern waren eigentlich ziemlich liberal. Die haben dich zu nichts groß gezwungen, was du mal in einem Interview gesagt hast, du ärgerst dich ein bisschen, weil auf die Art und Weise hättest du vielleicht ein Instrument erlernt, ne, wie viele andere auch. Vielleicht Klavier, wovon ja viele heute profitieren als Erwachsene und es damals als Kind gehasst haben.
Ja, wobei ich möchte es jetzt nicht falsch dargestellt wissen, weil ich glaube, ich bin da nicht meinen Eltern nicht böse. Also ich glaube, das ist eher so mein Ding. Ich bin halt einfach schon immer sehr ungeduldig auch gewesen und als Kind ganz schlimm. Und deswegen konnte ich halt hatte ich selber nicht die Geduld. Also meine Eltern haben mir schon die Möglichkeit gegeben, das zu lernen. Mhm. Und meine Schwester hat dann auch so Flötenunterricht und da habe ich dann auch mal eine Stunde bekommen, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen und so.
Komisch.
Aber sie waren halt jetzt nicht übermäßig.
Ja, ne? Flöte.
Flöte da ärgere ich mich noch heute, dass ich jetzt nicht Flöte spielen kann. Aber meine Eltern waren da jetzt nicht besonders hinterher, mhm. weil sie selber nicht so irgendwie musikalisch waren oder sie so besonders musikinteressiert waren. Aber ich bin denen jetzt auch nicht böse oder so. Ne? Das ist halt, war halt bei uns so. Dafür war halt die bildende Kunst immer mhm. ganz vorne. Und
du hast Zivildienst gemacht, wo denn?
Bei der Arbeiterwohlfahrt.
Wieso lachst du da so?
Ja, das war irgendwie doof. Ich wollte eigentlich ins Ausland und da gibt es noch ganz wenige Stellen und da gibt es auch ganz lange Wartelisten.
Ach, mit dem Zivildienst?
Ja, ich wollte den Zivildienst gerne im Ausland machen. Und dann gab es nur ganz wenige Stellen und dann habe ich irgendwie mich mal so umgehört in Freiburg und in der Umgebung und da gab es so einen Typen, der hatte so ein Entwicklungshilfeprogramm in der Elfenbeinküste aufgezogen und mit dem habe ich mir zusammengesetzt, ob er nicht irgendwie eine Chance sieht, dass man da eine Zivildienststelle irgendwie aus dem Boden stampft. Und das fand er dann auch gut und dann hat er das dann halt zu den Behörden gegangen und hat tatsächlich eine Zivildienststelle geschaffen. Das Problem war nur, ich hätte die natürlich dann auch machen können, aber das hätte man irgendwie zum Teil selbst finanzieren müssen irgendwie und das fand ich dann auch irgendwie Quatsch, mhm. dass man das jetzt dann bezahlen muss selber. Und dann habe ich mich für die Sparvariante entschieden.
Die Arbeiterwohlfahrt.
Genau, und da bin ich dann so mobiler, einsatzmäßig, bin ich dann so zu den älteren Herrschaften nach Hause gefahren, habe für die Einkäufe erledigt, geputzt und habe für irgendwelche Ex-Drogis dann die Hundehaare aus dem Staubsauger gefischt und so. Also es war nicht wirklich sozial fördernd, aber auch nicht uninteressant. Also ich hatte viel Freizeit, das war der Vorteil an dieser Sparstelle so. Also man hatte immer viel frei und da habe ich dann auch schon in der Zeit wieder so weiter auch in meiner alten Schule so Theater gemacht und so. Und da fing das dann eigentlich an. Also da musste man sich auch in der Zeit überlegen, was willst du danach machen? Und da setzte sich dann immer mehr die Entscheidung durch, doch auch mehr Richtung darstellende Kunst zu gehen, also sprich
ja,
Theater.
Die Hochschule für Schauspiel Ernst Busch, da hast du ein Vorsprechen gehabt. Das war dein erstes und du wurdest auch gleich genommen, was wirklich auch viele, viele andere sehr, sehr gute Schauspieler nicht geschafft haben.
Was mir auch danach nie wieder geglückt ist bei keinem Casting oder so. Ja, ne, da hat
warum hast du das auf Krücken absolviert?
Ach, ich hatte davor so einen Bänderriss irgendwie ein paar Wochen vorher.
Also, wie ist der gekommen?
Ich hatte so viele Bänderrisse in meiner Jugend. Ich
warum?
Weiß, weil ich immer Basketball gespielt habe und da knickt man leicht um. Und wenn man dann einmal so anfällig ist und ich habe da, glaube ich, auch keine so gute Physiognomie für, dann passiert das halt häufiger. Ich glaube aber, das war beim Schlittenfahren. Ja, das war, glaube ich, ein Silvesterabend und wir waren irgendwie auf einer Hütte im Schwarzwald und sind betrunken nachts Schlitten gefahren. Und dabei bin ich irgendwie vom Schlitten gestürzt und der Fuß hing aber noch so im Schlitten drin und dann
ui.
Verdrehte der so.
Und sag mal, wie oft können so. Bänder reißen, bevor man sagt, so jetzt sind die ab?
Also ich glaube, so Kapselrisse sind das ja bei mir gewesen, so, die sind nicht so schlimm. Also die verheilen dann auch relativ, da kriegt man dann so eine Aircast-Schiene und muss ja dann noch nicht mal operativ irgendwie behandelt werden.
Ach
das
so.
Geht, das heilt dann relativ schnell wieder ab. Ist nicht wild, aber ich hatte eben dann eine Zeit lang Krücken und das hat mich beeinträchtigt bei meiner Vorbereitung. Man muss ja dann so ein paar Rollen sich tropfen, ich glaube zwei Klassiker und irgendwie ein Lied und sowas muss man dann vorbereiten, ein Gedicht. Und das hat mich halt ein bisschen eingeschränkt und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja blöd, weil der Bänderriss war weitestgehend ausgeheilt zum Zeitpunkt der Prüfung, aber die Leute wussten ja nicht, dass ich ein Handicap hatte. Und um das zu demonstrieren, auch ein bisschen Panne eigentlich, gebe ich zu, aber habe ich halt die Krücken mitgenommen. Ich habe sie eigentlich nur mitgenommen, ich hatte auch nicht vor, die einzusetzen, aber dann ergab sich das irgendwie. Und ich habe dann so schnell gemerkt, dass das irgendwie ein Vorteil ist, weil ich dadurch aus der Menge aussteche. Und die haben dann auch gleich gelacht. Also da mussten dann da so vor der gesammelten Dozentenschaft irgendwelche Übungen absolvieren und über irgendwelche imaginären Flüsse, wie die Dreisamen oder so, springen.
Sagen, ja.
Und das habe ich dann halt alles mit Krücken gemacht und dadurch war das halt irgendwie ganz, ganz witzig. Und ich habe auch in der Zeit ja viel Clownerie gemacht. Schon, also da hatte ich ja schon das als Hobby. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ja auch jede Woche getroffen im Proberaum und da habe ich halt mit den Krücken gearbeitet. Also ich habe so mir dann so Tricks beigebracht, mit den Krücken zu jonglieren, mit den Krücken irgendwie so akrobatische Sachen zu machen und darum konnte ich mit den Krücken auch ein bisschen mehr als ein normaler Krückengeher konnte. Und davon habe ich dann so ein bisschen profitiert.
Ja, man sieht dich ja an manchen Tagen, wenn du hier in Berlin bist, oft an der Klingelhöfer Straße an der Kreuzung in den Rotphasen, ne? Wie du die Krücken durch die Luft steuerst und dann versuchst, ein bisschen
Genau,
Geld
entweder mache ich den Humpler ne, oder ich jongliere an der Kreuzung, genau.
Oh Gott. Habt ihr das auch in Köln so viel?
Nicht so viel wie hier, glaube ich. Also hier ist so, ne, die,
ach so, aber du bist ja nun als Ex-Gaukler oder immer noch Gaukler im Herzen oder wie romantisch man das jetzt formulieren möchte, meinetwegen, dein Herz klopft. Du gibst wahrscheinlich jedes Mal Geld, ne?
Nee, da bin ich sehr kritisch. Also ich, gerade so Pantomimen und Clowns, die gibt es ja ganz wenig gute. Und so in Fußgängerzonen sind die dann ja auch seltenst noch irgendwie zugange, also weil die Guten kommen halt dann doch irgendwie ans Varieté oder so. Ich bin da schon auch kritisch. Ich finde, da gibt es auch einfach viele, die auch für den schlechten Ruf dieses Berufsstandes irgendwie verantwortlich sind. Ich bilde mir ein, dass wir damals, also unsere Truppe schon, wir waren lustig so. Also war jetzt sicher nicht die große Kunst, die wir da gemacht haben, aber wir haben halt immer versucht, die Leute zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Das war immer unser Antrieb. Und es gibt so viele Clowns in der Fußgängerzone, die das eben nicht tun, ne? Sondern die dann so oft poetisch und traurig machen und damit kann man mich irgendwie jagen. Also für mich muss der Clown lustig sein.
Ich merke, dass das Wort Fußgängerzone uns so langsam weggleitet. Ich habe das Gefühl, bald gibt es keine Fußgängerzone mehr.
Ja, stimmt. Ja.
Oh Gott, es gibt ja auch keine Warenhäuser mehr so richtig. Aber gut, wir wollen die Traurigkeit aus dieser Sendung rauskriegen.
Das ist so
und spielen
schwer.
Deswegen jetzt auch wirklich was Schönes, was Lebensbejahendes.
Ja.
Was nehmen wir denn da mal? Was hältst du denn von dem Song, der für deine Frau steht?
Ja, der macht gute Laune. Das ist richtig. Der steht nicht für meine Frau, den würde sich meine Frau wünschen. Sie weiß nichts davon, aber sie hört den sehr gerne. Ich weiß allerdings immer nicht, wie die Band heißt. Macklemore
und Ryan Lewis Downtown heißt der Song.
Genau.
Und wen grüßen wir jetzt?
Meine Frau.
Maria, Anastasia, Sandra.
Ach ja, die auch noch.
Gut. Der Schauspieler Max Giermann ist heute hier zu Gast und das Wort Clownerie ist schon ein paar Mal gefallen. Warum lachst du?
Ach, das Wort selber ist schon so lustig.
Nein, du fandst ja Clowns immer scheiße, ne?
Ja, viele finden die scheiße. Ja, das ist auch, wird auch immer, ja, also man wird da immer mit Vorurteilen bombardiert, wenn man das sagt, dass man mal Clown war. Aber ich liebe das halt, ne? Also ich meine, ich liebe aber auch nur die guten Clowns, habe ich auch schon gesagt.
Wie bist du mit der Clownerie in Verbindung gekommen? Es gab da auch einen ganz wichtigen Menschen für dich, der das, glaube ich, ausgelöst hat durch so einen Workshop, ne?
Genau. Also ich fand früher Clowns auch total uncool, so als Jugendlicher sowieso. Und dann habe ich aber im Rahmen eines Schultheater-Workshops in Freiburg an der Dreisam Georges Peugeot kennengelernt und das war ein Ami, der in Freiburg sich sesshaft gemacht hatte und der hat diesen Workshop gegeben und der war toll einfach, ganz toller Mensch und super lustiger Clown und der hat dann irgendwie uns alle, die wir da mitgemacht haben, irgendwie infiziert, mich vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ich habe dann auch gemerkt innerhalb dieses Workshops, dass ich offenbar irgendwie auch ein Talent, da sind wir wieder bei diesem Wort.
Da sind wir, da haben wir es.
Ja, also ich habe mich da offenbar nicht so schlecht angestellt und das habe ich auch gespürt und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und dann später, also schon während des Zivildienstes, war ich schon fertig mit der Schule, da habe ich ihn dann nochmal angehauen, habe wieder Kontakt zu ihm aufgenommen und weil er damals zu mir gesagt hat, wenn ich mal irgendwas machen will in die Richtung, soll ich mich unbedingt bei ihm melden. Mhm. So, das war dann der Fall und dann hatte er die Idee, eine Gruppe zu gründen mit jungen Nachwuchstalenten, die dann Comedy Kids zu nennen und denen Unterricht zu geben und das dann eventuell auch zu vermarkten. Und das haben wir dann in die Tat umgesetzt und es hat super funktioniert. Das sind heute noch meine besten Freunde, die aus dieser Gruppe stammen. Und George wurde auch zu einem unserer besten Freunde und wir sind dann viele Jahre zusammen unterwegs gewesen. Er hat uns dann immer mitgenommen zu seinen Gigs und wir waren dann meistens so das Rahmen- oder Nebenprogramm, haben vor allen Dingen improvisiert, also sind dann meistens in kleineren Gruppen oder so mit verschiedenen Kostümen, die wir hatten, also in verschiedenen Charakteren sind wir dann so durch die Straßen gezogen oder je nachdem, wir haben immer nur auf Engagement gespielt, ne? Also nicht in den Hut oder so, sondern immer nur auf Buchung.
Nicht
also.
In den Hut, wie schnell das ist so toll, das ist natürlich deine Formulierung, so, die du kennst, aber nicht in den Hut.
Genau.
Muss man erstmal kurz, da stellt man keinen Hut auf, wo Leute dann Geld reinwerfen oder auch nicht, sondern...
Genau, wir haben auf Engagement mit Vertrag und Gage gespielt, also beispielsweise bei Firmenveranstaltungen, irgendwelchen Eröffnungen oder so die Klasse, was man so kennt, so Comedy-Kellner bei irgendwelchen Dinner-Varietés oder so Kram, ne? Oder Straßentheaterfestival, auch international viel gemacht. Und da sind wir dann halt immer mit ihm mit und haben dann da improvisiert. Also waren eigentlich völlig auf uns gestellt und durften irgendwie, hatten also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Narrenfreiheit. Und das war cool. Also für uns war das, also wirklich, das ist eigentlich, mit die besten Erfahrungen meines Lebens gewesen, weil wir irgendwie, wir waren halt noch keine Fachidioten, wir haben das einfach gerne gemacht, haben einfach wirklich auf die Kacke gehauen. Wir waren dann auch immer in irgendwelchen Hotelzimmern und haben da gesessen und dachten, hey, wie geil ist das denn? Wir andere machen dann irgendwie, müssen den Rasen beim Nachbarn mähen oder müssen Zeitungen austragen und wir sind jetzt hier irgendwo in Bozen und spielen neben Django Edwards auf dem Straßenfestival und kriegen dafür noch Geld und dürfen dann irgendwie und klettern auf dem Brunnen und spielen für die 500 Leute, die unten stehen. So, und das ist halt, also das waren schon wirklich ganz tolle Erlebnisse, die man da hatte, und Giorgio war halt ein ganz toller Lehrer für uns, und von ihm habe ich im Prinzip so den, ja, glaube ich, den Spirit für Comedy so ein bisschen mitbekommen, weil vorher habe ich auch gar nicht gewusst, dass mich das interessiert oder das Komischsein irgendwie so, was, dass das irgendwie zu mir gehört.
Komischsein Spaß machen.
Ja, dass man das irgendwie, dass das so überhaupt in mir steckt, so, ne, also das wusste ich nicht vorher, und ja, und so hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, und auch während der Schauspielschule habe ich das dann immer so gut es ging, wenn andere dann in ihren Semesterferien Reitkurse oder irgendwelche Tango-Kurse gemacht haben, bin ich halt immer mit meinen Jungs Festivals gewesen und wir haben geclownt. Und das war immer super cool und das hat mich dann auch so infiziert, das hat mich dann auch nicht mehr so richtig losgelassen. Und habe dann immer wieder damit geliebäugelt, ob ich da nicht mehr draus machen will. Und das führte dann irgendwann, dass ich am ersten Jahr im Theater so ein bisschen enttäuscht und verdrossen war, habe ich dann entschieden, nee, ich kündige jetzt am Theater und gehe zurück nach Freiburg, um mit Giorgio dann ein Clownstuhl zu gründen und da mal richtig, nochmal richtig intensiv dran zu arbeiten.
Du hast bis 2001, glaube ich, ne, hast du studiert?
Genau, ungefähr. 2001 studiert Essen, und in dem Jahr dann auch in Essen angefangen und aber schon im Oktober entschieden, da nicht weiter zu verlängern. Ein halbes Jahr war ich da und habe schon gekündigt. Aber ich habe dann irgendwie, das arbeitete halt schon viele Jahre in mir, ob ich nicht mit der Clownerie mehr machen will, ob ich überhaupt ans Theater will oder ob ich nicht irgendwie lieber irgendwas mit Comedy machen möchte. Und
aber der Anspruch war ja eigentlich schon da, anspruchsvolles Theater auch zu machen, gutes Theater. Fernsehen war jetzt nicht unbedingt ein Gedanke, der da irgendwie eine Rolle spielte, oder?
Ja, also Fernsehen war überhaupt nicht auf dem Radar, gar nicht. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall Fernsehen. Fernsehen wollte ich überhaupt, da habe ich mich gar nicht gesehen. Ist dann aber etwas anders gekommen. Aber ja, so ist das halt.
Glaubst du, wenn Giorgio noch leben würde, er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, 2002?
Ich habe dann, wie gesagt, gekündigt und bin dann nach Freiburg gezogen wieder, um eben mit ihm einen Clownstuhl zu gründen und dann richtig mit ihm intensiv das zu machen, hauptberuflich, was für uns beide ein großes Risiko war, weil er einerseits natürlich dann irgendwie seine Gagen auch mit mir teilen musste und ich andererseits, ich habe ein Festengagement am Theater gekündigt, um jetzt Clown zu werden. Das fanden auch meine Eltern nicht so cool, glaube ich. Habe ich aber halt gemacht, und dann ist er fünf Wochen später ist dieser Unfall passiert und dann stand ich halt erstmal, also war das natürlich erstmal ein Riesenschock, klar, für uns alle. Für mich war dann aber auch schnell klar, dass ich das irgendwie weiter, jetzt erst recht weitermachen möchte und dass ich auch so seine Arbeit weiterführen möchte. Und das war also vielleicht auch so ein bisschen therapeutische Maßnahme für mich, damit umzugehen, dass ich das, ich habe dann seinen ganzen Kram übernommen, einen riesen Fundus und Proberaum, und habe auch mit seinem ehemaligen Kollegen, dem Jack Millet, weitergearbeitet und so. Also und habe dann eigentlich 8 Jahre lang hauptberuflich Clownerie gemacht.
Sechs Jahre. Wir hören jetzt das Lied, das Giorgio gewidmet ist.
Genau, weil das hatte er teilweise auch in seiner populärsten Clownsnummer verwendet und da hat er mir mit so Ping-Pong-Bällen jongliert.
Da sind sie wieder, die Tischtennisbälle.
Ah, verdammt.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die letzte halbe Stunde mit Max Giermann, dem Schauspieler, und dem Nat King Cole Trio. Gee, baby, ain't I good to you. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Max Giermann, den viele von Ihnen als hervorragenden Parodisten kennen. Und bevor wir auf das Hier und Jetzt kommen, also die Rollen, in denen man dich kennt, als Lagerfeld, als Beckmann, als Balder, als Gabriel, als Raab, bla bla bla, sind ja Nee, und so weiter, nicht bla bla bla. Entschuldigung, bitte. Das ist so, ich war so konzentriert auf mein Brilleputzen. Zehre natürlich von deinem Talent, von deinem Fleiß, aber auch von der Arbeit der Maskenbildner und Bildnerinnen.
Absolut.
Ne, die
absolut
unglaubliche Arbeit. Und das ist nicht damit getan, dass man dir so einen zu Gutenberg-Scheitel gilt, sondern da werden auch richtig so Gesichtsteile dir aufgeklebt. Ja,
Genau. Also das ist ja eher erstmal ganz wichtig zu sagen, dass diese Arbeiten, deswegen tue ich mich manchmal auch schwer, wenn ich, das habe ich dir im Vorfeld auch schon erzählt, so das nur stimmlich mache. Mhm. Jetzt im Radio, klar, geht es ja gar nicht anders, aber ich sehe mich nicht als Stimmimitator, sondern es ist eine Gesamtverkörperung und das mache ich halt nicht alleine und es ist auch ein Gesamtwerk. Also da sind auch Autoren beteiligt, damit das lustig wird und so, ne? Und Regisseure, die das dann umsetzen, die so einen Sketch dann auch auflösen mit einem Kameramann. Also es ist halt eine Gemeinschaftsarbeit so. Und die Maske spielt natürlich eine ganz große Rolle. Die modellieren erstmal die Teile, die haben also einen Gipskopf von mir und dann modellieren sie auf diesem Gipskopf, modellieren
nein,
sie
nein,
dann.
Weil ich immer an moderieren denke. Ich, also, ich kenne immer nur das Wort moderieren, weil du benutzt natürlich ganz andere Worte. Dann denke ich, was ist das? Modellieren?
Ja, die modellieren.
Die modellieren.
Du modellierst auch.
Ja.
Und die jetzt muss ich auch, was machen sie jetzt genau? Also sie schmieren halt so Zeug auf meinen Kopf, also auf den Gipskopf und modellieren dann eben die Gesichtsformen der Vorlage. Also bei Kinski machen sie dann zum Beispiel, keine Ahnung, was haben sie da alles, eine Lippe gemacht und
ach,
eine
ja,
Nase.
Ja, stimmt, das viel dickere Lippen.
Und genau, eine Stirn wurde gebaut und ich glaube auch so Wangenteile und so. Bei Gabriel zum Beispiel ist es praktisch ein großes Teil, es ist wie eine Komplettmaske. Es hängt halt immer davon ab, wie meine Physiognomie dann sozusagen von der Vorlage abweicht, was man da, also das ist halt, darum ist es mein Gesicht ganz gut dafür, weil ich habe eine relativ kleine Nase und da kann man viel draufkleben. Also jemand wie Michael Kessler, der an sich eher eine große Nase hat, das ist natürlich schwieriger, weil das kannst du ja nicht wegnehmen. Also das heißt, ist mein Gesicht nicht schlecht für die Maskenbildner. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Kommt vielleicht auch noch dazu.
Absolut.
Und dann bauen
ja
die das wochenlang,
ne? Also
teilweise
auch noch
Zähne. Also je nachdem, was man, besprechen wir dann auch manchmal gemeinsam. Also ich finde, es freue mich dann immer, wenn die Maskenbildner mich damit einbeziehen, was man halt so glaubt, was man brauchen könnte. Ob man irgendwie Augenbrauen oder irgendwie noch farbige Kontaktlinsen oder. Und dann bauen die das in wochenlanger Vorbereitung, dann wird das ausgegossen, also dann wird aus diesen Positivteilen werden dann Negativformen gegossen und daraus werden dann so Silikonteile gemacht und die werden mir dann im Endeffekt mit so Spezialkleber ins Gesicht geklebt in stundenlanger Arbeit.
Ich wollte es auch deswegen nochmal ausführen, weil erstens ist es wirklich eklatant und unfassbar, wie deutlich du dem Original ähnlich siehst, ja, das ist schon...
Manchmal.
Das ist schon,
es ist natürlich nicht immer gleich gut, aber das ist ja klar. Das
aber klar,
ja auch,
aber ja, immer wieder, ja. Und gerade wenn man so ein bisschen zwinkert auch noch so, das ist wirklich unglaublich, ganz toll. Und auch wichtig, denn auch wenn man dich, wenn man weiß, dass du es bist, erkennt man natürlich irgendwie auch dein Gesicht, aber du musst ja auch dein Gesicht selbst nochmal schützen, einmal für deine Privatsphäre, aber eigentlich auch dafür, dass du als Schauspieler weiterarbeiten kannst, der nichts mit Parodie am Hut hat. Also das heißt, dass du auch jemand bist, der als Schauspieler ganz andere Rollen spielen will und natürlich auch eine Mimik und eine Gestik an den Tag legen möchte, die nicht mit irgendetwas assoziiert werden soll. Ne?
Ja, was allerdings wirklich schwer ist, also man ist dann halt in einer Schublade, das ist, glaube ich, hierzulande sowieso ziemlich schnell der Fall, dass man, also weil in Amerika zum Beispiel ist ja so Comedy und Schauspiel vermischt sich ja viel mehr und da gibt's ja, wird es viel zweigleisiger auch gefahren. Und hier ist es halt so, wenn man im Comedy-Bereich ist, dann glaube ich, ist man bei bestimmten Leuten, die dann irgendwie Tatort besetzen oder so, eh schon irgendwie so ein bisschen eben weg vom Fenster. Und die Erfahrung habe ich auch so ein bisschen gemacht. Also ich kriege relativ wenig bis keine Anfragen, was Normales zu spielen, wo ich jetzt nicht irgendeinen Freak spiele oder irgendwie mich komplett verändern muss oder einen Dialekt oder so. Also es sind immer, ich kriege immer nur diese Freak-Anfragen. Also ist ja super, sind ja schöne Rollen, ich mache sowas ja auch gerne. Aber dass ich jetzt eine Rolle spiele, wo ich mich irgendwie nicht groß verändern muss oder verwandeln, wo ich mehr oder weniger einfach ich selber bin oder so, meinen Typ bediene, das hatte ich einmal. Und das läuft gerade im Kino.
So,
was für
Zufall,
ein Zufall.
Was ja. für ein Zufall. Echt? Was denn für ein Film?
Ja, du glaubst es nicht. Es ist Gut zu Vögeln heißt der Film. Und der läuft gerade im Kino, genau, ist gerade angelaufen. Gut zu Vögeln, ja. Das ist der Titel. Ich tat mich da erst ein bisschen schwer damit, also weil man sofort denkt, das ist so eine totale, ein bisschen plumpe
Ornithologensendung. Ornithologen
sind. Richtig, genau, das denkt man ja eben. Und das ist es nicht. Es geht vor allem um Sex. Und deswegen
geil.
War ich dann
ja,
erleichtert.
Gott sei Dank.
Ja. Genau, und da spiele ich eine Rolle. Also ich finde gar nicht jetzt so eine große Rolle, aber es ist halt für mich irgendwie das erste Mal gewesen, dass ich bin, sozusagen. Also die Figur,
wie lustig,
die ich da
dass
spiele.
Du dann ich sagst, weil kein Schauspieler würde ich sagen. Die sagen ja alle immer, das bin ja nicht ich. Aber du bist ja schon so erleichtert, nicht jemand anders zu sein, dass du sagst, du spielst dich.
Ja, also ich habe jetzt auch gesagt, sozusagen ich, weil die Figur auch einfach so normalo ist wie ich. Also der hat einen... Vom Lebenswandel ist das jetzt nicht so weit weg von dem, wie ich lebe. Also da musste ich mich jetzt nicht groß in was reinarbeiten. Das ist einfach ein ganz normaler Typ, der irgendwie jetzt gerade geheiratet hat und vorher hat er in einer WG gewohnt, aus der er jetzt auszieht, um mit einer Frau zusammenzuziehen. Wir kriegen jetzt auch ein Kind und so. Und also es ist ein ganz normaler Typ, der so ein Freund von mir sein könnte. Also deswegen ist es jetzt keine Transferleistung für mich gewesen, mich in so jemanden reinzuversetzen, ja. Und das war für mich mal ganz erfrischend, weil also sonst muss ich ja eben, wie gesagt, immer so wochenlang vorbereiten und übe jeden Satz, damit der dann so klingt, wie er klingen soll. Und da musste man halt nur den Text lernen und dann alles andere auf sich zukommen lassen am Set. So, das fand ich irgendwie ganz, ganz abgefahren. Habe so lange nicht mehr, also eigentlich noch nie so gearbeitet und macht auch großen Spaß. Also es hat echt viel Spaß gemacht.
War auch ein tolles Ensemble. Willst du noch ein bisschen was zu der Handlung sagen des Films?
Ach nö. Nein, doch, natürlich.
Ein bisschen. Also ist Donnerstag ist er angelaufen, muss man sagen. Also er ist noch warm quasi.
Er ist noch ganz, ganz frisch und lecker. Und also es ist es nennt sich antiromantische Komödie. Und da fragen natürlich auch immer alle nach. Ich kann das auch gar nicht so genau beantworten, was das ist. Ich erkläre es mir immer ein bisschen so, dass es halt... schon eine romantische Komödie ist. Das ist ja ein sehr beliebtes Genre in Deutschland, aber es bricht das halt so ein bisschen. Es ist ein bisschen anders, ein bisschen schräger, ein bisschen unkonventioneller als jetzt, sagen wir mal, so die gängigen Schweiger-Schweighöfer-Komödien, aber hat auch viel Herz. Also es ist inszeniert und geschrieben von Mira Thiel, also es ist ihr Erstlingswerk, also ihr Debüt-Kinofilm zumindest. Und man, finde ich, spürt auch, dass es von einer Frau inszeniert wurde, weil es eben nicht, wie der Titel vielleicht befürchten lässt, jetzt nur so unter der Gürtellinie geht und so, sondern es hat schon auch viel Herz und Charme und handelt vor allem von so meiner Generation, ich sage jetzt mal Ü30-Generation.
Oh nein, entschuldige bitte. Oh nein, oh nein.
Ich bin noch über 30, ist doch richtig.
Du bist über 30,
aber ich bin nicht
aber
Ü40.
Auch, naja. Doch, ja. Na klar bist du Ü40.
Ah, okay, ich dachte, ich bin, aber wenn ich 40 bin, bin ich ja nicht Ü40.
Lebensjahr, du bist in deinem 41.
So, wir machen jetzt Musik und zwar...
Naja, der Film hat ja auch was mit dem, das Lied hat ja auch was mit dem Film zu tun.
Also ich habe jetzt ja immer noch nicht gesagt, worum es geht, aber das ist auch ganz schwer in einem Satz zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem, ja, weil der...
Du hast alle Zeit der
Welt.
Genau,
der Film liegt mir auch am Herzen. Und ich bin sozusagen die moralische Instanz in diesem Film. Ich bin nämlich der Vernünftigste von allen und meine Schwester, die wurde gerade kurz vor der Hochzeit verlassen und zieht jetzt in meine alte WG ein und da wohnt auch mein bester Freund, gespielt von Max von Thun und der ist ein absoluter Chaot, ein Womanizer vor dem Herrn und die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein, finden aber im Laufe der Geschichte immer
nein,
mehr...
Nein, noch nicht sagen,
ach so,
nein,
das
nein,
darf
nein.
Man nicht sagen.
Ja. Um Gottes Willen, jetzt verrätst du ja alles.
Okay, also außerdem geht es um Vögel, um ganz viele Vögel und schräge Vögel. Ganz viele schräge Vögel kommen in dem Film vor. Darum heißt der auch übrigens so.
Also verschiedenste Charaktere. Es ist die Jetztzeit und es sind Menschen wie du und ich plus minus 10 Jahre.
Plus.
Nee. Ja. Nee, leider nicht. Den Zahn muss ich dir ziehen. Eigentlich eher Minus. Aber tatsächlich so, dass
man sich...
Ich kann
auch nach unten spielen, kein Problem.
Dass man sich darin wiederfindet. Gut zu Vögeln. Du auch mal in einer anderen Rolle, du als, nicht du, aber du als jemand,
als
der,
jemand
nicht, der
ja.
nicht jemand anders ist, also schon, aber nicht so,
genau.
wie du es normalerweise bist, ohne angeklebte.
Normalo kann man fast sagen.
Mhm. Ja. Und das könnte ja der Übergang sein zu einer ganz neuen Phase. Also das wäre ja eigentlich ganz schön, oder? Wenn man dich zwischendurch auch in den Rollen, also man könnte dich ja auch im kleinen Fernsehspiel oder tatsächlich im Tatort mal sehen.
Ja, also ich überlege auch mal wieder Theater zu spielen, wenn ich vielleicht die Kontakte mal wieder beleben könnte. Mhm. Das würde ich, habe ich auch ein bisschen, jetzt rückt immer mehr wieder so in greifbare Nähe. So, aber ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich habe das mir abgewöhnt, dass man den Sachen so hinterherjagt. Ich gucke einfach, was passiert und bin damit eigentlich auch bis jetzt ja ganz gut gefahren.
Das will ich meinen.
Ja.
Und manche Dinge begleiten einen ja, bis man ganz, ganz alt ist.
Zum Beispiel Tischtennisbälle.
Zum
ich jetzt
Beispiel
gerade gemerkt.
Tischtennisbälle.
Wusste ich gar nicht, dass sie in meinem Leben so eine große Rolle spielen.
Ich sag immer, die ploppen immer irgendwo wieder auf. Ja. Kennst du eigentlich Annie Sprinkles? Heißt sie so? Hieß sie so? Annie Sprinkle. Sprinkle, glaube ich.
Ja, sag mir was, was ist das nochmal?
Die hat wie soll ich sie nennen? Eine Körperinstallation an sich selbst. Und die hat sich ja auch gerne, wie kann man es für einen Sonntagnachmittag aufbereiten? Ich glaube, dass da auch Tischtennisbälle eine Rolle gespielt haben, die sozusagen aus ihr heraus.
Aber keine Jonglage?
Naja. Das ist ein weit gefasster Begriff. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf sie komme. Also auf jeden Fall, wenn wir jetzt das Lied Mr. Vain von Culture spielen, warum denn dann?
Ja, jetzt dann nicht, weil es unbedingt mein Lieblingslied aus meiner Jugend ist. Natürlich lief das auch immer in den Clubs, in denen wir damals unterwegs waren. Aber, sondern weil das ein auch von dem Soundtrack des Films ist. Und in dem Film haben Max von Thun und ich zusammen im Auto dieses Lied sozusagen lippensynchron rappen müssen. Da gibt es so einen Rap-Part. Und den mussten wir auswendig lernen und das war ein lustiger Tag.
Da kannst du aber nicht mehr, oder doch?
Ich glaube nicht.
Wir können das Mikro offen lassen, wenn du meinst. Wir versuchen mal den Part zu finden, dann ziehen wir das Mikro auf und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn du dich nicht erinnerst, ziehen wir das Mikro wieder zu.
Ja, okay.
Also der Film heißt Gut zu vögeln, läuft seit Donnerstag im Kino und wir hören jetzt Culture Beat Mr. Vain. Radio 1, die Hörbarust mit Max Giermann. Du hast verschiedenste Personen, Persönlichkeiten jedweder Couleur schon dargestellt. So zum Beispiel auch Bin Laden.
Stimmt, ja.
Da kamen dir tatsächlich bestimmt auch mal Zweifel, oder?
Nee, also naja, gut, Zweifel schon. Man hat da schon drüber nachgedacht, ob man es machen soll oder nicht. Und hat sich dann dafür entschieden, es zu machen, weil es lustig war.
Hättest du das nach Charlie Hebdo genauso gemacht?
Das schwierige Frage. Nein, also ziemlich sicher nicht. Nee. Also klar, ich habe auch damals bei Switch haben wir auch Sachen gemacht, die ich heute ganz sicher nicht mehr machen würde in der Hinsicht.
Weil sie politisch sind oder weil sie persönlich jemanden irgendwie getroffen haben?
Ja, weil sie auch Konsequenzen hatten. So, ne? Also ich hatte auch schon unangenehme Erfahrungen in der Hinsicht gemacht und
darf ich, also weiß ich nicht, ist das jetzt so eine Sache, wo du sagst, nehme ich nicht drüber reden? Oder gab es da also Leute, die sich gerichtlich beschwert haben oder die sich persönlich
Ja, also ich sag mal so, wir haben mal in einem Sketch, da habe ich Tim Melzer gespielt und da haben wir als Gag gehabt, dass der Tim Melzer dann Mohammed-Karikaturen in die Servietten, also mit Mohammed-Karikaturen ins Bild hält. Und das hatte dann weniger schöne Konsequenzen.
Aha.
Was man damals, das war relativ kurz nach dem Attentat in Skandinavien, für richtig empfunden hat, es zu machen irgendwie, aber vielleicht einfach noch nicht weit genug gedacht hat. So, ne? Wir haben da schon drüber gesprochen, haben uns dann aber relativ schnell entschieden, so. Und später hätte ich es dann wahrscheinlich nicht mehr, nach dieser Erfahrung hätte ich es nicht mehr unbedingt so gemacht. Jetzt nach Charlie Hebdo vielleicht dann erst recht wieder. Also ich weiß nicht, ich finde, das hängt schon immer sehr damit zusammen, in welchem Kontext man sowas tut. Aber man merkt eben auch, dass es unter Umständen auch Konsequenzen hat, so Satire. Ja. Ne? Es ist eben nicht mehr einfach nur so ein luftleerer Raum, in dem man da so in die Luft schießt, sondern da kann schon auch, also je nachdem, auch mal was zurückkommen.
Und ich finde es interessant, weil natürlich ist es für die breite Masse einfach zu sagen, hier jetzt doch eigentlich erst recht. Also ich finde es interessant, dass ich dich eben nach Bin Laden gefragt habe und du sagtest, nee, nach Charlie Hebdo hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. So, wo man sich sagt, siehste, das darf doch eigentlich nicht passieren. Diese Reaktion darf doch nicht kommen, dass man sich zurückzieht. Also sage ich jetzt als diejenige, die es nicht ausbaden müsste im Zweifel, nee, komm, Max, dann gerade oder hier, ihr Karikaturisten, jetzt müsst ihr zeichnen. So, das zu fordern, finde ich nach wie vor legitim, weil ich genau dieses Stück Land nicht verloren geben will. Im metaphorischen Sinne, andererseits hätte ich auch keine Reaktion zu befürchten, keine Konsequenzen. Deswegen finde ich, es ist ein ganz schwieriges Feld.
Ja, also das sagt sich auch so leicht, jetzt erst recht. Ne? Also ich meine, viele stellen sich dann ja so als Krieger für die gute Sache dar, aber ich sehe mich halt nicht als Krieger, der jetzt mit Humor irgendwie, also ich bin Kriegsdienstverweigerer und ich mache auch Humor, weil ich eben nicht, also ja, Humor ist nicht meine Waffe, mit der ich für unsere Freiheit kämpfe. Also wenn ich das auch richtig finde, aber ist es irgendwie, ich bin nicht der Krieger, der sich an die Front begeben will. Also und klar, wenn jetzt irgendwie eine Morddrohung, Bombendrohung irgendwo wäre und ich hätte abends, wer müsste abends auftreten, ich würde da nicht hingehen. Mhm. Punkt. Also ich bin auch ganz ehrlich, aber es ist ein schwieriges Thema. Ich hatte zum Beispiel einen Auftritt an dem Tag nach Paris. Und ja, das war schon irgendwie kacke, ne? Aber dann natürlich hat man es dann gemacht und es war dann auch ganz gut, es zu machen. Es hat sich dann auch richtig angefühlt. Es hat sich auch irgendwie ganz gut angefühlt. Also man konnte sich dann auch mal ablenken und die Zuschauer haben sich, glaube ich, auch gefreut, irgendwie an was anderes denken zu können. Aber das sind dann so Momente, in denen man den Beruf wirklich nicht mag. Also wenn man dann auf die Bühne muss.
Was ja interessant ist, dass dann bestimmte Dinge nach einer gewissen Zeit natürlich auch so ein bisschen ihre Konturenschärfe verlieren und dann auch vielleicht, also dieser Spruch, Satire darf alles und dann auch wirklich der Nachklapp oder die Frage muss, und Satire muss wahrscheinlich auch alles oder vieles und gerade wenn es wehtut. Aber gut, wir sind jetzt am Ende der Sendung und können das jetzt, wahrscheinlich also, rettet uns die Zeit, dass wir das jetzt gar nicht mehr groß ausklamüsern können oder müssen. Ich möchte es nicht versäumen, noch auf gewisse andere Dinge hinzuweisen. Also den Film Gut zu Vögeln, der läuft seit Donnerstag mit Max von Thun und Max Giermann. Dann haben wir Die Puppenstars. Das ist eine neue Sendung. Ab dem 29. Januar läuft die auf RTL, 7:45. Was ist das? Ganz kurz.
Ja, das ist eine Castingshow, bei der ich in der Jury sitze. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz einmal sage.
Er trägt so hochhackige Schuhe?
Nein.
Schade.
Zumindest bis jetzt noch nicht. Kann man ja noch ausbauen. Nein, ich sitze einfach in der Jury und bewerte die Acts, die allesamt Puppen-Acts sind. Also da sind Puppenspieler, die mit ihren Puppen auftreten, auch internationale Acts und es sind ganz tolle Sachen dabei. Ich bin selber sehr geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele tolle Puppenspieler gibt und es macht einen großen Spaß. Ich glaube, das wird wirklich eine schöne Sache.
Also ab dem 29. Januar, dann nochmal am 5. Februar und am 12. Februar, 7:45 RTL, die Puppenstars. Dann bei Extra 3 hast du ja eine feste Anstellung leider nicht, aber einen festen Platz. Am 21. Januar sieht man dich da wieder.
Genau, da werde ich auch wahrscheinlich wieder als Gabriel am Start sein. Was wir dann machen, das hängt ja dann thematisch immer von der Wochensituation ab.
Dass du da so schwitzt, ist das gewollt? Oder ist das in dem Moment, da frage ich mich, weil das passt ja ganz gut, ist ja, ja ganz authentisch. Ja.
Nee, also es war jetzt nicht künstlich, es war schon mein Schweiß.
kein Kunstschweiß.
Nein.
Full vor 11 extra 3 am 21. Und Sketch History geht weiter. Wer das noch nicht gesehen hat, also ich, tut mir leid, dass ich das sage. Ja, du hast 400 Rollen gespielt, aber ich will, dass sie googeln oder was auch immer in ihre Baumpflanz-Suchmaschine eingeben. Max Giermann, Kinski und Cäsar, ja, und dann wunderbar. Also
wobei man auch, also in der nächsten Folge, die auch am 29. Januar kommt,
ja,
im ZDF um 23 Uhr, da kann man sich also einen Max Giermann Fernsehabend machen, wenn man das denn möchte. Und da kann man auch wieder Kinski sehen. Der ist nämlich in der nächsten Folge wieder
dabei.
Ach,
wie wunderbar. Das ist sehr, sehr schön. Also Sie können sich mit Herrn Giermann sozusagen, Sie können ab jetzt Herrn Giermann als Ihren Partner betrachten. Auf jeden Fall im Januar und Februar. Er wird häufig Ihren Lebensweg kreuzen. Und wir müssen jetzt Abschied nehmen voneinander, du und ich. Nicht ohne noch ein letztes Lied zu spielen. Und zwar Five Dangerfield, She's Always a Woman to Me. Ein Erklärungssatz?
Ja. Ich habe Rubbel die Katz, einen Film, in dem ich auch bei Detlef Buck mitgespielt habe. Das gibt es auch als Theaterfassung. Das habe ich inszeniert vor ein paar Jahren. Und da habe ich diese Schauspieler, die da mitgespielt haben, sind sehr, sehr gute Freunde von mir geworden. Und für diese neuen tollen Freunde wünsche ich mir dieses Lied, weil das auch in dem Stück vorkommt.
Herzlichen Dank und Ihnen zu Hause noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
She can kill with her smile, she can wound with her eyes.
Radio 1. Hörbar Rust.